Schlag mit mir Genesis 32 auf. Genesis 32. Du erinnerst dich an Jakob. Wir haben sein Leben gesehen. Wir haben schon viel von ihm gelernt, aus dem Heiligen Wort, wie er Laban verlassen hat und jetzt an der Pforte zu Kanaan steht. Und wenn du dir vor Augen hältst, was Jakob schon alles erlebt hat und jetzt, was ihm noch begegnen wird, siehst du, dass noch eine größere Herausforderung vor ihm steht. Er ist auf dem Weg, Esau zu begegnen. Sie werden sich treffen. Und du erinnerst dich, sie haben sich vor 20 Jahren nicht im Guten getrennt. Jakob musste fliehen, weil Esau ihn umbringen wollte. Und Jakob, er bereitet sich nun auf die Begegnung mit Esau vor und er schickt ihm kostbare Geschenke voraus. Er schickt ihm Ziegen, Böcke, Schafe, hunderte von Tieren voraus, um ihm klarzumachen, Esau, ich brauche nichts von dir, auch wenn ich damals das Erstgeburtsrecht von dir gestohlen habe. Ich brauche nichts von dir, ich habe genug. Und er schickt ihm all diese Geschenke voraus und hofft auf Frieden mit Esau. Er will nichts von ihm haben. Er ist bereit, große Opfer und Geschenke zu bringen. Aber vor allem ruft er Gott an. Und du erinnerst dich, wir haben das Gebet angeschaut, als Jakob vor diesem Bewusstsein sich vor Augen hält, dass er Esau begegnen wird und wie er zu Gott ruft. Und er ruft zu Gott und denkt darüber nach, wer Gott ist, wie Gott ihn bisher geführt hat. Er greift die Verheißung Gottes, bis er zu dem Punkt kommt und sagt, Herr, rette mich von Esau. Bis er ganz konkret wird und ich hoffe, wir haben viel von dem Gebet Jakobs gelernt, der so mächtig zu Gott gerufen hat. Und lass uns gemeinsam unseren Predigtext lesen und wir werden dann verschiedene Punkte anschauen. Und ich lese ab Vers 23, Genesis 32, ich lese ab Vers 23. Dies ist das Wort des Herrn. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat. Bis hierher, das ist das Wort des Herrn. Nachdem die Boten, die Jakob ausgesandt hat, zurückkehren, weiß Jakob kaum mehr als zuvor, ist Esau Freund oder Feind. Und er plant seine Schritte, er trifft all die Vorkehrungen, doch selbst die besten Vorbereitungen, die Jakob trifft, versichern ihm nicht, ob Esau ihm nun wohlgesinnt ist oder nicht, ob Esau sich besänftigen lässt oder nicht. Jakob, er schickt Geschenke voraus, er betet zum Gott seines Vaters Isaak, zum Gott Abrahams und zu seinem Gott. Aber wird Gott sein Gebet erhören? Wird Esau die Gaben annehmen oder wird ihn der morgige Tag alles kosten? Und du siehst, wie Jakob voller Angst und großer Furcht erfüllt ist. Es ist die Nacht vor der Begegnung mit Esau und er kann nicht schlafen. Er steht also auf, nimmt seine Familie, er führt sie mitten in der Nacht über den Fluss Jabok. Und vergiss nicht, es ist eine Zeit vor der Erfindung von künstlichem Licht. Es ist nicht so, dass er seine Taschenlampe anmacht und schaut, wo er lang gehen muss oder Scheinwerfer hat. Es ist dunkel und es ist sehr riskant, im Dunkeln einen Fluss zu überqueren, selbst an der seichten Stelle des Flusses. Aber Jakob, er kann nicht länger warten. Seine Angst und Aufregung, seinem Bruder zu begegnen, lässt ihm keine Ruhe. Und so bringt er seine Familie und alles, was er hat, hinüber. Und er kehrt zurück auf die andere Seite des Ufers. Er wünscht, allein zu sein, allein zu beten, allein zu sein mit Gott. Kennst du das? Verstehst du Jakob? Stell dir vor, du bist Vater in einem kleinen Dorf und es ist Nacht und du weißt, morgen kommt ein mächtiger Feind. Du hast ihn früher einmal schwer verletzt, du hast ihn betrogen, so viel zu Entscheidungen, nicht wahr? Eine schlechte Entscheidung getroffen. Und er kommt jetzt zurück in dein Dorf und du hast keine Armee, du hast kein Versteck, es gibt kein Entkommen, nur deine Frau, deine Kinder und ein dunkler Himmel. Und du schaust auf deine Kinder in der Nacht, wie sie friedlich und unbesorgt schlafen. Und du denkst bei dir selbst, ist das ihre letzte Nacht? Vielleicht sterben sie morgen und alles wegen dem, was ich getan habe. Und du willst allein sein. Du weinst, du betest und du weißt, morgen könnte dein ganzes Leben in Trümmern liegen. Der Psalmist sagt, mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und bei Nacht findet meine Seele keine Ruhe. Kennst du dieses Gefühl? Kennst du diesen Zustand, wo du einfach nicht weiter weißt, wo du nicht weißt, was dich erwarten könnte und du fürchtest dich, du fürchtest, dass deine Seele keine Ruhe mehr findet? Es ist dieser innere Kampf in Jakob, dem Bewusstsein, was ihn einholt und er weiß nicht, was dabei rauskommt. Er sucht, allein zu sein, weil keiner außer Gott ihn verstehen kann und er weiß, wie viel auf dem Spiel steht. Und Jakob, er kommt zu dem Punkt, wo er an das Ende seiner Kräfte gelangt. Er hat keine Pläne mehr, keine Strategie, die er anwenden kann. Er ist müde, er ist erschöpft. Er ist zum Ende seines Selbst gekommen und weiß nicht weiter. Und so bleibt Jakob allein zurück. Er muss allein sein. Ein Kommentator sagt, um den wahren Wert deiner Handlung zu sehen, musst du sie auf die Waage des Heiligtums legen. Allein zu sein mit Gott ist der einzige Weg, dich selbst und deine Wege zu erkennen. Es spielt keine Rolle, was ich selbst über mich denke. Es spielt keine Rolle, was andere über mich denken. Was zählt ist, was Gott über mich denkt, wo ich vor Gott stehe. Und um das zu erkennen, musst du mit Gott allein sein, fern von Ablenkungen, fern von der Welt, fern von allen Urteilen, Einbildungen und Überlegungen. Du musst allein sein mit Gott. Meine Frage an dich ist, bist du an das Ende deines Ichs gekommen? Bist du an das Ende deines Ichs gekommen, wo du keinen Ausweg mehr siehst? Wo dich die Furcht überfällt und du nicht weiter weißt und du musst allein sein mit Gott, um zu erkennen, wie du vor dem Allmächtigen stehst? Weil das ist es, was zählt, nicht wahr? Und hier ist Jakob allein vor Gott und er möchte seine Sorge, seine Angst, seine Furcht vor Gott im Gebet ausbreiten. Und Matthew Henry, er sagt es so wunderbar, während Jakob sich im Gebet müht, Gott zu ergreifen, ergreift ihn Gott. Ergreift ihn Gott. Und so befindet sich Jakob im geistlichen Kampf und gleichzeitig in einem physischen Kampf. Gott ringt mit ihm. Gott ringt mit ihm. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Und das siehst du in den Versen 25b bis 31. Schau, und das müssen wir uns vor Augen halten. Wir wissen, wer dieser Mann ist, mit dem Jakob bis zum Morgen kämpft. Wir wissen es. Aber ihr Lieben, Jakob weiß es nicht. Er weiß es noch nicht. Es ist dunkel, es ist Nacht. Er sieht nicht oder nur sehr schwer. Und Jakob ist allein in dieser Dunkelheit der Nacht, greift ihn jetzt ein Mann an und ringt mit ihm. Wer ist dieser Mann? Ist es einer der Spione, einer der Männer Esaus? Ist es ein Hinterhalt? Ist es der Anfang von dem Ende? Wer ist es, der mit ihm kämpft? Hosea 12,4 sagt uns, dass Jakob mit dem Engel des Herrn kämpft. Aber schau, wüsste Jakob, dass sein Angreifer der Engel des Herrn ist, wäre Jakob niemals in den Kampf gegangen. Er hätte sich vor ihm verbeugt. Aber er weiß es nicht und so kämpft er in der Dunkelheit gegen jemanden, den er nicht identifizieren kann. Und als dieser Fremde sieht, dass Jakob ihn bezwingen könnte, rührt er sein Hüftgelenk an und es verrenkt sich. Und wenn du das liest, dann denkst du nicht auch, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir wissen, mit wem Jakob kämpft. Es ist Gott selbst. Und in Vers 26 heißt es, Gott kann Jakob nicht bezwingen. Was ist hier los? Und dann rührt er nur sein Hüftgelenk an und Jakobs Hüfte ist gelähmt und er verrenkt sich, sodass eigentlich Jakob es ist, der verliert, nicht wahr? Und schau, ich erinnere mich an eine Zeit und ich glaube, die meisten kennen ähnliche Situationen in der eigenen Familie. Der eine oder andere kennt meinen Bruder Christian. Wir haben 6 Jahre Unterschied im Alter. Das merkt man heute vielleicht nicht mehr, aber wenn du 16 bist und dein Bruder 10 Jahre alt ist, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied und du merkst diesen Unterschied. Ich war also schon immer stärker als Christian und es hat sich bis heute auch nicht verändert. Aber das habe ich ihn nicht immer wissen lassen. Und ich glaube, er meint bis heute, dass er der Stärkere ist. Aber schau, es gab Zeiten, da haben wir einfach miteinander auf dem Bett, da ist es gemütlicher, weicher, da kann man sich nicht so leicht verletzen. Da haben wir einfach so Spaßkämpfe gehabt und miteinander gerungen. Und du erinnerst dich, er 10 Jahre, ich 16 Jahre, er hatte keine Chance. Aber er hat immer so seine kleine Faust zu einer Faust geformt, seine Hand zu einer kleinen Faust geformt und die hat er manchmal so in meine Seite gebohrt und gerade bei den Rippen und ich musste so loslachen, dass ich keine Chance mehr hatte und habe aufgegeben. Er hat gewonnen. Er meinte, er war stark und hat gewonnen, aber wir alle wissen es besser. Und hier befindet sich Jakob im Kampf mit dem Engel Gottes. Und es ist eine Art Gerichtskampf, in dem er geprüft wird. Schau, das ganze Leben von Jakob ist ein Kampf, nicht wahr? Sein ganzes Leben ein Konflikt nach dem anderen. Du erinnerst dich, er hat sich nach dem Segen der Erstgeburt gesehnt und musste darum kämpfen. Ein Konflikt mit seinem Bruder, seine Zeit bei Laban. Ein Konflikt nach dem anderen. In der Familie. Konflikte, nicht wahr? Jakobs Leben war voller Konflikte und nun kämpft er mit einem Mann in der Dunkelheit und Jakob fürchtet sich, dass die Morgenröte seinen letzten Kampf bringen wird. Aber ein anderer Kampf, ein tieferer Kampf hat die Krise in seinem Leben hervorgebracht. Es ist Jakobs Kampf mit Gott. Er hat voller Ernst und Hingabe den Segen Gottes in seiner Verheißung gesucht. Und hier kämpft Jakob mit Gott. Und schau, er ringt, er drückt, er zieht, er will siegen. Und in der Hitze des Kampfes realisiert Jakob, dass mehr auf dem Spiel steht, als er gedacht hat. Es ist mehr als nur ein körperlicher Kampf, in dem er sich befindet. Und der Preis ist der Segen, den er sucht und der mit ihm kämpft, ist der Engel des Herrn, Gott selbst als sein Gegner. Kein Wunder, dass Jakob merkt, dass sein Gegner zu stark ist. Du kannst dir vorstellen, die Situation, wie diese beiden Männer aneinander stehen oder gegeneinander aufgerichtet sind und wie der Druck steigt, wie Jakobs Oberschenkel angespannt sind und er versucht zu ziehen, zu drücken und er beginnt an zu zittern, weil er merkt, er kommt nicht gegen die Kraft an, die sein Gegner hat und er stemmt sich mit allem, was er hat, gegen ihn. Und er kann nicht aufgeben, er muss siegen. Und in diesem Moment berührt ein Finger seine Hüfte. Und Jakob realisiert, er fühlt diesen Schmerz in seiner Hüfte und er merkt, er kann sich nicht mehr auf seine Beine stützen, wie er es vorher getan hat. Es hat sich etwas verändert. Er kann sein Gewicht nicht mehr verlagern. Der Kampf ist für ihn vorbei. Er ist gelähmt. Aber für Jakob ist nicht der Kampf vorbei. Und selbst hinkend, vielleicht mit Tränen in den Augen, klammert er sich mit seiner ganzen Kraft an seinen furchterregenden Gegner. Wenn er nicht durch Stärke gewinnen kann, so wird er doch in Schwachheit siegen. Und der Mann spricht, lass mich los, denn die Morgenröte bricht an. Und Jakob antwortet, ich kann nicht. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und er fragt ihn, was ist dein Name? Und er sagt, Jakob. Und er sagt ihm, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er segnete ihn dort. Jakobs Sieg ist keine Eroberung, ist offensichtlich keine Errungenschaft. Aber er hat gegen den Engel Gottes gesiegt. Und schau, gelähmt in der Hüfte konnte er nicht anders, als sich an den klammern, der ihn hält. Und Jakobs Sieg ist ein Sieg des Glaubens. Er hat nicht losgelassen, weil er nicht loslassen konnte. Der Glaube gewinnt, wenn er weiß, dass alles verloren ist. Und er klammert sich an Gott allein. Der Name Israel, Gott siegt, widerspiegelt diese Wahrheit. Jakob hat mit Gott gekämpft und gesiegt. Und in diesem Namen findest du diesen verzweifelten Glauben Jakobs, der von Gott anerkannt wird. Bist du zu dem Punkt gekommen, wo du nicht nur allein mit Gott sein willst oder bist, sondern dich allein an Gott klammerst, weil du nicht anders kannst? Bist du zu dem Punkt gekommen, an dem du sagst, Herr, ich lasse dich nicht, ich kann nicht, ich will nicht, es sei denn, du segnest mich? Ist so erstaunlich. Jakobs Hüfte, sie wird verrenkt und er kann nichts mehr tun. Er hat verloren und du siehst, was passiert. In diesem Zustand klammert er sich umso stärker an Gott. Er gibt nicht auf und wirft nicht das Handtuch und sagt auch nicht, ach, alles ist verloren, ich schaffe es nicht, ich kann nicht mehr. Eine Berührung, die Hüfte verrenkt, offenbart übermenschliche Macht, gegen die Jakob zu kämpfen hat. Er hätte so leicht sagen können, ich schaffe es nicht. Wer immer du bist stärker. Aber anstatt dass diese Offenbarung dazu führt, dass Jakob aufgibt, treibt es ihn dazu, weiter zu kämpfen. Und das ist so erstaunlich. Es führt ihn dazu, entschlossener weiterzumachen und nicht loszulassen, bis dieser Mann seine Identität offenbart und ihn segnet. Es ist, als hätte diese Berührung ihn nicht gebrochen, sondern ihn realisieren lassen, worum es wirklich geht. Und hier siehst du, wie die Entschlossenheit Jakobs nicht aus Kraft, sondern aus einer gebrochenen Abhängigkeit wächst. Eine gebrochene Abhängigkeit. Ihr Lieben, wie ist es bei uns? Wie steht es um dich, wenn du nicht weiter weißt? Wenn deine Pläne und dein Leben nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast? Lass mich dich ganz ehrlich fragen, bringt es dich dazu fester, dich fester an Gott zu klammern? Wenn du nicht weiter weißt, verzweifelt bist, führt es dich dazu, dich noch mehr auf den zu verlassen, der dich hält? Jakob, er musste diese Lektion lernen. Und ihr Lieben, wir müssen genauso diese Lektion lernen. Und es ist leicht, hier zu stehen und es zu sagen. Und es ist so schwierig, wenn du mittendrin bist. Wenn du dich mittendrin befindest. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Versen 32 bis 33. Jakob, er wird dazu geführt, dass er erkennen muss, egal was morgen mit Esau passiert, ich vertraue Gott allein und Gott allein gebührt die Ehre. Gott richtet Jakobs Blick weg von Laban, auch weg von Esau. Und Jakob erkennt, der wahre Kampf ist mit Gott. Esau ist eigentlich nur Nebensache. Esau ist nur eine Entschuldigung, Esau ist nur ein Umstand. Der Kampf geht um Jakobs Seele und Gottes Ehre. Und schau, wie Gott in seiner Gnade sich Jakob offenbart. Zum einen, er rührt nur die Hüfte an und sie ist verrenkt. Und weißt du, was Gott ihn dabei lehrt? Nun, dass Jakob Gott fürchten muss und nicht Esau. Jakob muss Gott fürchten. Gott ist der Allmächtige, der Herr der Herrscharen, der Starke. Es ist nicht Esau, vor dem er Angst haben braucht. Und manchmal ist eine Wunde in unserem Leben ein besonderer Akt der Gnade Gottes. Es ist schmerzhaft, aber es ist Gottes Gnade. Wie oft müssen wir verletzt werden, weil es uns so leicht fällt, auf unsere eigenen Fähigkeiten und unsere Stärke zu vertrauen. Und Derek Kidner, er sagt, ein Kommentator, als Gott Jakobs Hüftgelenk berührte, war das zugleich Niederlage und Sieg, beides in einem. Denn in dieser Schwäche erkennt er seine eigene Hilflosigkeit, seine Bedürftigkeit und er muss sich an Gott klammern. Das ist seine einzige Hoffnung. Er kann diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Alles, was ihm bleibt, ist festhalten. Und mehr nicht. Und genau darin beginnt sich Gott ihm zu offenbaren. Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Hast du jemals im Gebet so gerungen, so gelitten, so geweint? Und du konntest nicht anders als festzuhalten und allein Gott zu wünschen. Gott offenbart sich auch in dem Namen, den er Jakob gibt. Israel. Schau, wer hat das Recht, jemanden einen neuen Namen zu geben? Nur Gott. Gott gibt Abraham einen neuen Namen, der zur Erfüllung seiner Verheißung passt, Vater vieler Völker, Abraham. Gott gibt Jakob einen neuen Namen, Israel. Das heißt Gottesstreiter oder möge Gott für ihn kämpfen. Und indem Gott Jakob zu Israel macht, identifiziert er sich als der Gott Abrahams, als der Gott Isaaks und als der Gott Jakobs. Er ist auch sein Gott. Er ist auch sein Gott. Und drittens offenbart sich Gott, indem er Jakob segnet. Er bricht ihn, er gibt ihm einen neuen Namen und er segnet ihn. Wenn du in Vers 30 schaust, nachdem Gott Jakob Israel benennt, fragt Jakob, lass mich deinen Namen wissen. Sag du mir, wer bist du? Schau, sie haben die ganze Nacht gerungen. Jakob, du weißt ganz genau, wer ich bin. ich muss dir nicht meinen Namen sagen. Und er offenbart sich, indem er etwas tut. Er segnet ihn. Und damit sagt Gott, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und dein Gott Jakob. Denn er weiß, wer die Quelle allen Segens ist. Und Gott offenbart sich Jakob und Jakob wünscht Gott allein. Und der Morgen bricht an und Jakob nennt diesen Ort Peniel. Das heißt Angesicht Gottes, weil er jetzt weiß, wer der Mann ist. Und er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden, im Vers 31. Schau, wenn du dazu den Vers 27 nimmst, als der Herr sagt, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Da hat er es nicht gesagt, weil er Angst hat, von Jakob überwunden zu werden. Gott hat keine Angst, überwunden zu werden. Er hat es gesagt, weil Jakob in größter Gefahr ist. Du erinnerst dich an das Wort, was Gott zu Mose gesprochen hat. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wenn die Sonne aufgeht, ist es für Jakob möglich, Gottes Angesicht zu sehen. Jakob ist in größter Gefahr. Und darum sagt Gott, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Und Jakob klammert sich weiter an den Herrn und die Morgenröte bricht an. Und im schwachen Licht der Morgenröte konnte Jakob Gottes Angesicht schauen und erlebt. Nachdem Jakob Gottes Angesicht gesehen hat, braucht er weder das Angesicht Esaus noch irgendeines anderen Menschen fürchten. Gott möchte, dass Jakob versteht, dass nicht seine Wünsche oder seine Ängste das große Problem seines Lebens sind. Unser Vertrauen in Gott und Gottes Ehre ist es, worum es geht. Und du siehst, wie inmitten des Kampfes Jakobs Wünschen sich zu Gott wendet und er versteht, dass nichts ist wichtiger als der Segen Gottes, als der Segen des Herrn und er wünscht ihn so sehr. Jakob versteht, dass Gott nicht dazu existiert, Jakob in seiner Agenda zu helfen, in seinen Lebensplänen Jakob zu helfen. Jakob versteht, dass er selbst existiert, du und ich, wir existieren zur Verherrlichung Gottes und nicht umgekehrt. Gott ist nicht dazu da, um uns und unserer Agenda zu helfen, sondern wir sind dazu da, zur Ehre Gottes zu leben. Und Jakob beginnt es zu begreifen. In all den Segnungen, die Jakob wünscht und erfährt, sucht er nun die Ehre Gottes. Siehst du das? Schau, wir haben schon gesehen, dass Jakob ein Kind Gottes ist. Aber siehst du hier, wie geistlicher Wachstum stattfinden kann und wie geistlicher Wachstum in ihm stattfindet? Als ein Kind Gottes kennst du es, nicht wahr? Du weißt, was es bedeutet, sich allein zu fühlen, sich verlassen zu fühlen. Innerlich zu kämpfen, innerlich zu verzweifeln, keinen Ausweg zu kennen. Du weißt, was es bedeutet, wenn all deine Lebenspläne auf dem Spiel stehen und alles anders kommt, als du wünschst. Und es schmerzt, es brennt im Innern und du zweifelst, ob Gott überhaupt dich und deine Umstände sieht. Und ihr Lieben, Gott sieht dich. Und er will dir zeigen, dass es nicht um dich und mich geht, sondern er ist Gott und ihm gebührt die Ehre. Er ist Gott, mag kommen, was will. Aber schau, und das dürfen wir nicht übersehen. Der Herr erfährt hier in Peniel eine seltsame Niederlage, nicht wahr? Und in dieser Niederlage zeigt unser Herr das feste Band der Bundesverheißung. Nämlich, dass Gott treu ist. Obwohl Jakob schwach ist und oft gesündigt hat, darf er die Bundesverheißung Gottes greifen. Er darf diese Verheißung, die Gott gegeben hat, greifen. Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das ist der Ruf eines Gläubigen, nicht wahr? Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und was für ein seltsamer Sieg, nicht wahr? Jakob erscheint der Sieger im Pniel zu sein, in dem Ring mit Gott. Er hat mit Gott gekämpft und gewonnen. Der Herr konnte seinem Griff nicht entkommen, ohne Jakob den Preis zu geben. Und schau, indem der Herr verliert, gewinnt er. Er erfährt scheinbar eine Niederlage und doch gewinnt er in Realität. Denn der schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und der Herr der Herrlichkeit demütigt sich selbst, damit hilflose Sünder seinen Segen erfahren dürfen. Ihr Lieben, Jakob hat im schwachen Licht der Morgenröte Gottes Angesicht gesehen. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes in Klarheit, in Christus Jesus, im Angesicht unseres Herrn Jesus. Siehst du den leidenden Knechten aus Jesaja 53? Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch die Niederlage in dem Tod Jesu Christi hat er den Sieg errungen, damit wir Frieden haben mit Gott. Möchtest du nicht zu diesem gnädigen Bundesgott gehören, der durch Niederlage siegt? Siehst du diesen herrlichen Gott und wünschst du, dass er dein Gott ist? Was bleibt mir anderes zu sagen, als Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus wird gerettet werden. Was für ein wunderbares Wort, nicht wahr? Was für ein wunderbares Wort. Lass uns still werden, ich möchte beten. Amen.